So, herzlich willkommen heute hier zu Bright New Future, heute mit Professor Frank Steinecke.
Professor Dr. Reanat Habil, so viel Zeit muss sein.
Okay, ja, ich habe das nie verstanden mit Rea und ja. Habil und keine Ahnung. Also du hast nicht die Ehrenprofessorwürde irgendwie.
Nein, Doktor in Naturwissenschaften, Informatik gemacht.
Du hast der Uni 8.000 Euro gespendet und haben gesagt, nein. So, jetzt kriegst du einen Professor.
Ich musste leider sozusagen den ganz traditionellen Weg über die Dissertation und Habilitation und so weiter.
Okay.
Aber wir können gerne bei Frank sozusagen.
Ja, Herr Professor, wir haben zwei Franks heute. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander.
Ja, ich komme wenn überhaupt durcheinander.
Ja. Wir sind wir in deiner Küche. Sind wir immer. Wir sind immer hier und trinken immer den gleichen Kaffee.
Ich habe heute. Nee, das ist ein neuer.
Ach, das ist ein neuer.
Das ist ein Bio-Kaffee und der ist ein bisschen milder.
Der ist allerdings sehr gut, kann ich sagen, aber ich kann ihn natürlich nicht vergleichen mit den Kaffees, die es vorher gab.
Der ist gemalt, frisch gemalt für dich.
Habe ich nur ein Sample 1.
Von Educho. Und Educho hat uns 8.000 Euro gezahlt, damit wir das sagen.
Tatsächlich.
Es gibt auch noch andere wie Chico.
Ja. Passt. Wollen wir anfangen? Worum geht es denn heute eigentlich?
Ja, genau. VR, du bist Professor für Virtual Reality. Wir haben schon in allen Podcasts quasi über Virtual Reality geredet. Und jetzt haben wir gedacht, wir hatten so wenig Ahnung davon. Jetzt musst du uns sagen, was macht man als Professor Virtual Reality?
Okay, also die Professur heißt erstmal nicht für Virtual Reality, sondern Mensch-Computer-Interaktion. Das ist quasi nochmal ein Stück weiter. Also Professur für Mensch-Computer-Interaktion.
Ah, okay.
Da geht es ganz grob um alle Fragestellungen, Herausforderungen, wenn irgendwie Mensch auf Technologie trifft. Und ein spezieller Bereich, mit dem wir so seit 10, 15 Jahren uns beschäftigen, ist eben das Thema Virtual Reality
und Augmented Reality.
Genau. Also es ist so, eigentlich gibt es diesen ganzen Bereich schon deutlich länger. Also im Moment erleben wir einen großen Hype, ja, und es geht irgendwie durch die Medien. Faktisch sind so die Wurzeln der, sag ich mal, Forschung im Bereich Virtual Reality gehen zurück auf die 60er Jahre, Ende der 60er Jahre. Da gab es die ersten Arbeiten in diesem Bereich. Ich selber bin noch nicht so lange dabei. Ich bin, wie gesagt, dann irgendwann um die 2000-Wende rangekommen. Aber dieser ganze Bereich ist einfach schon sehr, sehr alt und traditionell schon fast.
Und Mensch-Computer-Interaktion, das ist ja spannend. Wenn ich jetzt so dran denke, denke ich an Siri. Das ist so.
Das wäre so ein typisches Beispiel, ne? Also genau. Die Frage ist immer, wenn Mensch auf Technologie trifft, wie ist diese Schnittstelle irgendwie gestaltet? Siri ist jetzt eine Möglichkeit, wo ich eben Sprache als Modalität habe. Standardmäßig ist das in den 80er Jahren als Forschungsgebiet angefangen, da ging es halt um Maus und Tastatur. Ja? Als auf einmal der Personal Computer rauskam, jeder hat auf einmal einen Computer.
Und das war schon die Interaktion.
Ja klar, also da war halt die Frage, wie interagiere ich mit so einem Computer?
Ja? Über die Maus.
Maus ja, okay, und Tastatur. Ja, das war die Schnittstelle da und natürlich war da die Fragestellung, wie können denn eigentlich, sage ich mal, Otto Normalverbraucher auch mit so Technologien arbeiten. Und da ist das quasi entstanden. Und mittlerweile haben wir halt nicht nur Maus und Tastatur, sondern vielleicht Touchpads oder wie du gerade Siri sagtest, also Sprachinteraktion. Wir haben aber auch Gesten und mittlerweile auch über Gedanken können wir den Rechner steuern. Und das sind so Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen.
Dein Blick ist
super. Ja, ich bin du hast jetzt ein Fan. Ich bin
Groupie.
Genau, also das
ist VR-Groupie.
Das nennt sich quasi Brain-Computer-Interfaces, BCI. Also da ist die Idee, dass ich sozusagen über Gehirnaktivitäten halt mit dem Computer kommunizieren kann. Das funktioniert im Moment mit so Kappen, die man sich irgendwie aufsetzen kann. Da habe ich dann quasi elektronische Signale, die ich abtasten kann. Also wenn Menschen sich besonders konzentrieren, kann ich das von außen zum Beispiel messen. Und das kann ich jetzt benutzen, um irgendwie mit dem Computer zu interagieren. Das funktioniert noch nicht so gut wie mit Maus und Tastatur, aber ich kann zumindest so ein paar Signale reinsenden. Also sowas wie, der Computer merkt, ich konzentriere mich gerade. Und das kann ich jetzt benutzen, um am Computer etwas auszulösen.
Da, wir hatten das mal auf dem Hackathon gemacht. Da haben wir einen Roboter zum Lächeln, glaube ich, gebracht und zum Traurigsein. Aber da muss man irgendwie, also ich selber habe es nicht hingekriegt, aber derjenige welche, der hat dann an irgendwas gedacht oder hat halt versucht irgendwie deprimiert zu sein.
Ja genau, also man kann halt nicht so viel abtasten, wenn man das von außen macht. Ja? Also ich habe da eine Kappe quasi nicht invasiv, nennt sich das. Ich kriege natürlich viel mehr raus, wenn ich Elektroden direkt ins Gehirn schraube. Ja? Aber das ist natürlich was derzeit einfach noch nicht möglich ist.
Aber forscht man daran schon?
Das wird geforscht, ja. Na klar. Aber wenn, das ist noch sozusagen relativ.
Da werden ja Leute tendenziell zu bereit. Also es schießen sich ja immer mehr Chips in die Hände rein, um ihre Handys zu entsperren. Also vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass die ersten.
Den haben wir noch öfter zitiert als dich.
Das klingt doch sehr spannend.
Ja. Weil das ist schon strange, ne? Also wenn die Interaktion heißt, also, aber was hat VR denn mit Mensch-Computer-Interaktion zu tun?
Genau, also VR ist sozusagen ein Paradigma. Ja? Das ist ein Paradigma wie vielleicht grafische Benutzerschnittstellen, wo ich mit Maus und Tastatur interagiere. Damit sind wir halt groß geworden. Ja? Also ich klicke irgendwie auf Datei, bearbeiten, speichern unter und so weiter. Das ist grafische Benutzerschnittstellen, GUIs, und VR ist halt ein anderes Paradigma. Und das Spannende bei VR ist eben, dass es ein Stück weit versucht, die Interaktion so zu gestalten, wie ich sie auch in der realen Welt habe. Also ich kann Objekte greifen, ich kann sprechen mit irgendwie anderen Agenten, anderen Avataren. Ich kann mich durch diese Welt bewegen, wie ich das in der realen Welt mache, indem ich da einfach durchlaufe. Das ist sozusagen das Spannende. Und VR versucht dabei eben tatsächlich alle Sinne zu unterstützen. Also ich sehe halt nicht nur visuell eine virtuelle Welt, sondern ich kann die auch hören, ich kann die auch fühlen, ich kann sie auch teilweise schmecken und teilweise riechen.
Ach krass. Und Paradigma heißt jetzt was genau? Also ist quasi eine Sprache? Oder?
Ja, Paradigma heißt eher sowas wie so ein Wechsel. Ja? Also wir haben so einen Paradigmenwechsel. Wir haben Paradigmenwechsel, sozusagen war der eine Ansatz, mit dem man das gemacht hat. Und jetzt kommt eben das nächste Paradigma. Der nächste Ansatz wäre sowas wie Virtual Reality.
Aber schmecken? Was kann ich denn schmecken?
Ja, also da gibt es spannende Projekte. Das nennen sich sozusagen olfaktorische Displays, also die gerade eben unseren Geruchssinn, unseren Geschmackssinn eben unterstützen. Und da gibt es tolle Projekte, wo man dann beispielsweise eine AR-Brille, also eine Augmented Reality-Brille, wo ich quasi virtuelle Informationen über die reale Welt blenden kann. Und dann habe ich halt so einen Cookie, der schmeckt eigentlich nach gar nichts. Wenn ich immer diese Brille trage, wird er zum Beispiel dargestellt als ein Schoki-Cookie, ja, oder ein Orange-Cookie oder was auch immer. Gleichzeitig habe ich ein paar Kanäle, ein paar Drüsen, die in meine Nase dann, je nachdem, welchen virtuellen Cookie ich gerade essen will, den entsprechenden Geruch dann da reinsprühen. Ja, dann hat man tatsächlich den Effekt, man isst zwar einen geschmacklosen Cookie, sieht aber sozusagen Schokolade, kriegt Schokolade in die Nase gesprüht und hat dann wirklich den Effekt, dass man denkt, man ist ein Schokoladencookie.
Das kann man ja mit Gemüse machen. Du kannst ja geschmackloses Gemüse
in da so kannst du endlich mal die Brokkoli, den du bisher nicht mochtest, halt wie Spargel schmecken lassen zum Beispiel. Genau.
Ich habe neulich so einen Raupen, Seidenraupenburger gesehen irgendwo. Ich glaube, die Dinger schmecken auch nicht nach so viel. Ich habe das mal probiert, aber das könnte man ja. Ne? Sieht dann aus wie Steak.
Ja, und schmeckt wie Steak.
Da sind natürlich, muss man sagen, jetzt wirklich noch in einem Zustand, der wirklich reiner Prototyp ist. Ja, das ist jetzt nicht was, was man in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie dann in Standard-Elektronikgeschäften kaufen kann, aber es wird zumindest in diesem Bereich geforscht.
Aber das ist ja strange, ne? Ich stell mir vor, du guckst einen Film und kriegst auch irgendwelche Düfte ins Gesicht geblasen, weil dann.
Faktisch hat das ja mal stattgefunden. Ne? Das war so vor, ich glaube, 10, 15 Jahren war das Thema mal. Also Geruchsfernsehen. Ne? Also kann ich, wenn die im Tatort beispielsweise durch den Wald laufen, dann so einen Fichtengeruch hat irgendwie entsprühen.
Es gibt immer noch Kinos, die das machen. Die nennen sich dann 4- oder 5D-Kinos in irgendwelchen Kurorten, wo dann auf einmal Wasserspritzer und Gerüche. Es ist ganz weird.
Hast du das mal gemacht?
Oh ja. Das habe ich einmal gemacht.
Was hast du denn für Film gesehen?
Ich glaube, das war SpongeBob.
Ah, okay.
Auch so nach Wasser. Ja, dann bist du immer nass gespritzt mit so einer Wasserpistole.
Ich war interessiert. Das war SpongeBob 5D. Die dritte Dimension kannte ich schon. Aber bei der fünften dachte ich, okay, die vierte könnte interessant sein, die fünfte ist wirklich spannend. Ja.
Oh, es ist, also 3D ist halt.
4D war dann letztendlich, dass sich der Augen, Boden bewegt und 5D war dann, dass irgendwie Wind und Wasser in meine Augen kommen. Ja. Und Gerüche.
Das Schwierige aus wissenschaftlicher Perspektive für Gerüche ist eben, dass unsere Nase sehr langsam adaptiert. Ja? Also wir haben sowas wie, ich habe nicht sofort diesen Effekt, sondern ich brauche ein bisschen, bis sich das irgendwie entfaltet. Also ich kann nicht sozusagen auf eine Nulllatenz sagen, jetzt nimmst du diesen Geruch wahr, sondern es dauert sozusagen ein bisschen. Und dann habe ich auch sehr, sehr schnell eine Adaption wiederum. Ja? Das heißt, wenn ich diesen Geruch einmal habe, dann so 10, 15 Sekunden nehme ich ihn als solchen eigentlich gar nicht mehr wahr.
Stimmt.
Das ist in der Realität ziemlich wichtig. Ja, wenn es irgendwo stinkt, ist es halt nicht, es stinkt den ganzen Tag für uns, sondern wir gewöhnen uns relativ schnell daran.
Das ist doch immer gut.
Aber für solche Effekte ist es halt dann irgendwie im Kino dann relativ schwer, weil ich diesen Effekt immer nur relativ kurz habe und dann adjustieren die Leute eben drauf. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, jetzt riechen es alle, sondern es dauert auch ein bisschen und ist einfach schwer kontrollierbar.
Aber ist das wirklich ein Erlebnis?
Das Riechen fasziniert dich jetzt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also eine gute Nase, deshalb.
Ja. Also das Spannende ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Gerüche wir wahrnehmen können und unterscheiden können. Es sind aber deutlich mehr, als wir artikulieren können. Das ist halt so spannend. Also wir sind in der Lage zu unterscheiden, können aber gar nicht verbalisieren, wo jetzt der Unterschied zwischen den beiden ist. Insofern ist das schon ein wichtiges Medium, wir nehmen aber sehr viel einfach unbewusst einfach wahr.
Jetzt rieche ich gar nichts.
Die künstlichen Geschmäcker und die Aromen, die werden teilweise, Erdbeeraroma wird aus Holzspäden gewonnen. Jetzt kommt's, aber das vertiefen wir jetzt nicht, das kommt irgendwann später mit dem Nahrungsmittel. Jetzt
sind wir gleich beim Food-Podcast.
Du bist seit 15 Jahren an den VR-Thema dran. Was begeistert dich bis heute da dran und warum bleibst du da bei der Stange? Oder warum? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du bei der Stange bleiben möchtest.
Ja. Also angefangen habe ich quasi, oder daran gekommen bin ich über die Computergrafik. Also ich habe sozusagen irgendwie promoviert im Bereich, das war so interaktive Stadtvisualisierung. Und da haben wir halt inhärent dreidimensionale Daten. Also das sind dann Gebäudedaten, wo ich halt einmal XY als Grundriss habe und eben Z dann gegebenenfalls die Höhe. Da war dann die Fragestellung, naja, macht es nicht mehr Sinn, solche 3D-Daten irgendwie in Stereo darzustellen? Also echt dreidimensional, wie man das aus dem 3D-Kino kennt. Das haben wir dann gemacht und dann war irgendwie die nächste Frage, ja, ich will jetzt schon mit denen irgendwie interagieren. Ja? Und Maus und Tastatur ist irgendwie nicht so richtig gut, wenn die Objekte da irgendwie so im Raum schweben. Und dann gab sich relativ schnell irgendwie die Fragestellung, wie kann ich sowas im Raum machen? Und dann haben wir halt geguckt, wie funktioniert sowas? Dann haben wir dann eben Technologie gekauft und dann irgendwann hat es mich halt gepackt. Ja? Also wenn man dann in so einer Welt steht, die man selbst gebaut hat, ja, das hat ja was fast Gottartiges, ja? Man schafft sich diese Welt, in der man mit alle Sinne irgendwie eintauchen kann. Man bestimmt, was in dieser Welt irgendwie passieren soll. Und dann habe ich mich insbesondere halt damit beschäftigt, warum nehme ich diese Welt eigentlich anders wahr als die reale Welt? Also was sind eigentlich noch die Unterschiede zwischen der Virtual Reality und der Real World, der Realität? Und woran liegt es, dass es irgendwie Unterschiede gibt?
Was sind für dich in den letzten Jahren so die größten ja, die Wow-Erlebnisse gewesen in dem Bereich VR, in dem Paradigma.
Also einmal, was tatsächlich sehr beeindruckend war quasi für mich der erste Besuch einer der renommiertesten wissenschaftlichen VR-Konferenz. Das ist die IEEE VR, Virtual Reality. Und die findet jedes Jahr statt und das seit Anfang der 90er Jahre. Ich kannte die halt nicht, bin dann aber irgendwann, als ich gerade angefangen habe mit meiner Promotion, mal zufällig, weil ich gesehen habe, die findet hier in Deutschland statt. Ich kannte sie gar nicht, bin halt einfach hingegangen.
Das ist eigentlich weltweit, oder?
Das ist weltweit. Das ist weltweit
und
Switch immer. Also war 2005 in Bonn, ist die dort ausgerichtet worden und seitdem auch, glaube ich, noch einmal in Frankreich gewesen, ansonsten meist irgendwie USA und Asien. Und jedenfalls, und da dann zu sein und dort dann die Leute zu sehen, von denen man vorher die Paper gelesen hat, ja, und irgendwie dachte, oh Gott, was sind das für Koryphäen? Und die laufen da auf einmal so rum, ja, und man kann sie in real anfassen. Man sieht aber auch,
nicht was... Nicht Virtual Reality.
Ich habe es jetzt auch nicht alle angefasst.
Weil sie Virtual Reality nachbauen dann, ne?
Aber das war schon sehr cool zu sehen, was die schon machen, ja, und das ist auch das Erstaunliche. Also ich finde, mit dem ganzen Hype jetzt, das muss man sich mal klar machen, seit 60 Jahren forschen Menschen in diesem Bereich und viele von den Sachen sind einfach schon gemacht worden, ja. Nichtsdestotrotz bin ich auch total geflasht von dem, was gerade passiert. Also das ist halt auch erstaunlich. Wir haben so als Wissenschaftler so diesen Enthusiasmus, diesen Hype nehmen wir irgendwie nicht so wirklich in uns rein, weil wir haben schon mehrmals neue Displays kommen und gehen sehen. Ja? Und aber diesen Hype, den man jetzt so bei Startups erlebt und in dieser Games-Community, das ist schon wirklich faszinierend. Und ich habe gestern, haben wir erst die Rift bekommen, also wir haben sozusagen jetzt die Consumer-Version bei uns. Ich habe halt gestern im Labor gesessen und eine Stunde lang dieses Lucky Tales gespielt. Ja? Und ich war, das flasht mich halt auch noch. Ja? Das muss man schon sagen. Das ist auch wirklich was ich in dieser Qualität noch nicht gesehen habe. Ja? Obwohl ich schon seit 15 Jahren in diesem Bereich forsche. Weil jetzt einfach diese Manpower von kreativen Leuten, die in dem Bereich was machen, einfach so enorm groß ist. Und wir forschen da gar keine Zeit zu. Ja? Wir sind dann irgendwie mit so einem kleinen Team von 3 bis 4 Leuten an so spezifischen Fragestellungen interessiert. Und da haben wir halt ein Team von 100 Leuten, 200 Leuten, die halt wirklich kreativ ein richtig gutes Spiel bauen und wirklich auch an viele Kleinigkeiten denken und das richtig gut machen. Oh, und wie gesagt, ich war echt geflasht gestern, ja, und habe gesagt, so, okay, das kann ich mir vorstellen, hier auch erstmal ein paar Stunden damit rumzuspielen.
Die gehen dann halt irgendwie empirisch vor und sagen, machen dann, also nicht empirisch vor, sondern machen einfach mal und gucken, ob es klappt.
Ja, und das Coole ist aber, die kommen halt echt nah ran an die Ergebnisse, die wir empirisch zeigen. Also wir untersuchen ja und fragen uns, warum funktioniert das eine besser als das andere, machen dann eine Studie, wir testen 20 Leute durch, machen statistische Tests, kriegen dann irgendwie ein Ergebnis. Die machen das halt einfach, ja, und kommen fast auf die gleichen Ergebnisse und die gleichen, aber sehr intuitiv, ja, kommen die auf solche Ergebnisse. Und das ist schon spannend, weil jetzt sozusagen auch jetzt mal eine Zeit ist, wo beide Communities voneinander ein bisschen was lernen können. Also wo wir als Wissenschaftler mit den Spieleentwicklern, den VR-Kreativen halt zusammenarbeiten und mal gucken, was man jetzt hier macht.
Das ist ja auch super, wenn du dann sagst, okay, ich habe eine 5 Jahre alte Studie und die Jungs haben das jetzt gerade nochmal in der echten Wirtschaft belegt.
Ja, genau. Ja, das ist total cool. Ja, und ich finde auch gerade auch in Hamburg hier spannend, weil viele Leute auch von so Startups kommen eben auch zu uns, ja, und sagen, hier, wir haben eure Arbeit gelesen und auf der Webseite das und das gesehen und wir haben hier eine Frage, kann man da nicht was machen? Und das Spannende, wie du sagst, die können das reproduzieren einfach, aber man muss auch sagen, viele von den Sachen, die wir gemacht haben, sind mittlerweile auch obsolet, weil die Technologie sich einfach völlig verändert hat. Also wenn ich mir Latenzen anschaue, also die Zeit, die es benötigt, bis die Virtual Reality auf mich reagiert, die war zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, irgendwie so 100 Millisekunden und die sind wir mittlerweile bei 20, 30 Millisekunden. Das hört sich jetzt nicht viel an, ja? Nee. Aber wir merken, dass dieser kleine Zeitunterschied von diesen paar Millisekunden bei jeder Mikrobewegung halt massive Auswirkungen auf Aspekte hat, ob mir schlecht wird, wie präsent ich mich fühle. Okay. Wie interaktiv ich bin. Und das ist schon jetzt auch spannend zu sehen, wie die neuen Technologien die Ergebnisse teilweise reproduziert werden, aber auch teilweise wir neue Ergebnisse einfach kriegen.
Und wurde dir gestern schlecht nach einer Stunde?
Tatsächlich nicht.
Nein, ja. Okay. Also war das erste Mal, dass du gespielt hast?
Also ich habe schon mal gespielt vorher in meinem Leben. Ja.
Nee,
aber als Professor hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit, so viel zu spielen. Aber ja, ich spiele schon
sehr viel. Ich kann einspringen. Jetzt weiß ich auch, wann ich dich ins Gespräch gebracht habe in den letzten Talks. Da ging es nämlich um dein 24-Stunden-Experiment. Genau.
Okay. Ich
kenne einen, der 24 Stunden in der VR war.
Stimmt, das war's nämlich.
Genau.
Also insofern, da habe ich nicht wirklich viel gespielt, aber ich habe da auch schon Entertainment gehabt. Also ich habe Fernsehen geguckt in der virtuellen Welt und
okay.
Radio gehört und im Internet rumgesurft. Also zocken tue ich nicht so viel, um vielleicht da noch kurz drauf sozusagen zurückzukommen, tue ich nicht so viel, aber das war gestern schon cool, das hat einfach Spaß gemacht.
Aber was war das Besondere, wo du sagst, wow, das hat mich geflasht? Oder also was du vielleicht vorher nicht gesehen hast?
Also wie gesagt, ich habe so ein paar Spiele schon mal getestet. Das ist jetzt sozusagen einfach nochmal eine etwas neue Technologie, die wieder so ein bisschen besser ist als die alte. Ja? Aber von dem Spiel her, das ist halt also dieses Lucky's Tale. Man spielt halt so einen Fuchs, ja, den steuert man durch so eine virtuelle Welt. Ich stand halt da, habe quasi so ein Gamepad gehabt und es fühlte sich an, zurückversetzt in die Kindheit, wo man so ein fernsteuerbares Auto halt vor sich her steuert. Ja? Nur halt eben, ich steuere das nicht durch eure Küche, sondern halt echt eine coole Landschaft, ja, wo irgendwie so kleine Hügel sind, so Berge und ich muss halt hüpfen und da sind so Pilze, die mich verfolgen. Ja? Also was man so kennt von so einem Spiel. Aber man ist halt wirklich in dieser Welt und macht das da und hat diesen gleichen Effekt von, ich steuere hier so ein Auto. Ach, cool. Das kann aber auch noch coolere Sachen. Das kann auch hüpfen irgendwie und das springt in Löcher rein und so weiter.
Nicht die Küche sind 3 Meter beendet, sondern das ist vorbei.
Also das war schon echt cool. Ja? Und wie gesagt, ich habe das dann aufgehabt. Meine Studenten standen so um mich herum und ich wollte jetzt auch nicht so tun, als wenn ich so mega geflasht bin, ja? Weil man muss ja schon so ein bisschen auch, na, ich kenne das ja schon ein paar Jahre, das war alles easy. Ja.
Ich bin schon ein paar Mal rausgerutscht. Das ist ja wie damals. Ja,
ja. Genau. Also ich muss halt gestehen, mir ist schon ein paar Mal rausgerutscht, ey, das ist echt cool. Ja? Und ich spiele noch ein bisschen, mach mal weiter. Und so, ne?
Krass. Gestern Abend hatten wir auch ein kleines Event bei uns, da haben wir auch nochmal aufgebaut, die HTC, und dann hatten wir so einen Bogen, so, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, also halt, da schießt du auf so eine Burg irgendwelche kleinen schwarzen Männchen an dem Bogen. Und die Leute, die sind natürlich wie Aliens in dem Raum, ne? Die haben diese riesen Brille auf, die haben die Handheld-Geräte in der Hand, die Fernbedienung sozusagen. Und dann stehen die halt da und schießen durch die Gegend und denen ist auch egal, ob da einer im Weg rumläuft oder dotzen dann mal an irgendeinen Typen, Mann, sorry. Ja. Aber du bist wie so ein Alien im Raum wahrgenommen. Ne? Also wird sich daran noch was ändern?
Ja, also das ist tatsächlich im Moment so ein bisschen problematisch. Ne? Also wenn ich so ein Display irgendwie aufsetze, ja, ich bin in dieser virtuellen Welt, für alle, die von außen auf mich aufschauen, bin ich halt irgendein Nerd, der irgendwie so eine Brille auf hat und ich sehe nicht genau, was der da macht. Ja. Ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem, was diese Technologie noch haben wird. Ja? Diese soziale Akzeptanz. Wir haben das, wenn ich mit einem mobilen Gerät irgendwie rumlaufe, da haben wir schon unsere, wie heißt das, Zombies, ne? Wie heißen die, Zombies, Smartphone Zombies. Und Zombie, also die wie so Zombies durch die Stadt laufen und auf ihr Mobilphone halt schauen. Schlimmer ist natürlich im VR noch, ja, weil da stehe ich dann irgendwie rum und kriege halt gar nichts mehr um mich herum.
Aber der kann doch nicht laufen, oder? Kann man als VR durch die Straßen?
Man kann, also durch die Straßen halt nicht wirklich, das sollte man nicht machen, wobei das auch schon, schaut man sich sozusagen an, ne? Wie kann ich sowas irgendwie hinbekommen? Man hat aber einen kleinen Bereich in seinem Wohnzimmer, ja, seine 3x3 Meter, 4x4 Meter, in denen ich mich bewege. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin halt abends irgendwie jetzt auf einer Party eingeladen oder einen Junggesellenabschied und einer trägt halt seine VR-Brille und sitzt dann da irgendwie rum und kriegt von der Außenwelt dann nichts mit. Das ist, glaube ich, nicht was sozusagen von der Gesellschaft sehr schnell so in dieser Form akzeptiert.
Aber es wäre ja genauso, wenn er jetzt Fernsehen guckt oder PlayStation spielt.
Genau, das ist ja schon mal einmal ein Stück weit uncool, aber trotzdem kriegt man irgendwie mit, der kann uns noch sehen, ja, und irgendwie hört auch zumindest ein Stück weit.
Genau, kann sagen, hey, willst du ein Bier?
Ja, so, das kann natürlich reagieren. Genau. Ja? Ich kann ihm das natürlich auch zurückholen, willst du ein Bier, aber der kriegt es vielleicht gar nicht mit, weil er seine Kopfhörer auf hat.
Ist in seiner eigenen Welt halt, ne? In der virtuellen.
Aber im Grunde lässt sich ja eigentlich eine Außenkamera einbauen. Ja, oder ein Transparenzlayer überlegen.
Strange. Wenn du sitzt da und dann musst du zweimal klatschen und dann auf einmal geht eine Kamera an, damit du vor dir was siehst. Das ist ja auch strange.
Du guckst ja auch im Rückspiegel im Auto, oder? Das ist ja auch strange dann. Also ich meine, sowas wird sich, das wird ja ein Standard.
Ja gut, ja, da hast du recht.
Also ich glaube, dieses Problem können wir total lösen in, sage ich mal, vielleicht nicht der nächsten Generation von solchen Displays, sondern der Generation danach. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten, vielleicht nicht in den nächsten 15 Jahren, aber in den nächsten 20 Jahren werden solche Displays eher aussehen wie Kontaktlinsen. Ja, das heißt, ich setze einfach Kontaktlinsen ein. Und da habe ich dann auch die ganze Bandbreite von, ich sehe halt vollständig alles real, also gar keine digitalen Informationen, aber ich kann jetzt eben anfangen, nach und nach digitale Informationen dazu zu blenden, die mich gerade interessieren, bis hin eben zu einer vollständig virtuellen Welt. Und das wird bestimmt passieren, ja, und dann werden wir auch alle bereit sein, genau solche Displays zu tragen.
Aber ist das denn wirklich ein Problem? Weil ich meine, wenn ich setze mir die VR-Brille drauf auf, dann will ich doch auch in dieser Welt leben, oder? Muss man das mit der wirklichen Welt überhaupt kombinieren?
Nö, das muss ich nicht, aber das ist, wie gesagt, auch wieder eine andere Technologie. Also wenn ich mir das vorstelle,
okay, es gibt auch einen Paradigmenwechsel wieder.
Genau, also man nennt sich das sozusagen, man nennt das Mixed Reality Continuum. Ja, da hat Paul Milgram in den 90er Jahren was vorgeschlagen, wo er sagt, quasi da, wo wir uns jetzt befinden, das ist die reale Welt, das ist ein Ende von diesem Continuum und dann gibt es eine Linie und die endet quasi an der Virtual Reality, wo wir eine vollständig virtuelle Welt haben. Mhm. Und dazwischen habe ich jetzt einen ganzen Haufen von solchen Übergängen. Also ja, ich kann sagen, da habe ich zwar in erster Linie die reale Welt, aber ich habe so ein paar virtuelle Informationen, die da drüber sind. Ich kann auch umgekehrt, das hatten wir gerade gesagt, ich bin quasi eigentlich vollständig in einer virtuellen Welt, kriege aber ein paar reale Informationen durch zum Beispiel einen Video-Stream, wo ich halt dann doch ein Stück der realen Welt zusätzlich mit einblende. Mhm. Und das ist eben dieses gesamte Kontinuum, auf dem man sich eben bewegen kann. Und Virtual Reality ist quasi nur ein Punkt auf dem Kontinuum, genau wie die reale Welt nur ein Punkt ist, aber alles dazwischen ist sozusagen, hat einen deutlich größeren Bereich und damit auch viel mehr Möglichkeiten.
Krass. Was ich gerade ein bisschen beobachtet habe aus der Wirtschaftsperspektive, dass alle super heiß waren auf die neuen Geräte. Und ich begrüße das gerade so ein bisschen, dass jetzt endlich diese ersten Consumer-Versions auf den Markt kommen, weil das Thema, der Inhalt ist immer sekundär gewesen jetzt in den letzten Monaten, habe ich für mich festgestellt. Die Leute wollten halt unbedingt immer das neueste Device auf der Nase haben. Die hat jetzt gar nicht unbedingt gekümmert, was wir denen gezeigt haben, sondern... Wie fühlt sich das an? Ist die Auflösung besser als die Brille davor? Weil es einfach ein relativ exklusiver Club ist von den Leuten, die einfach nur diese Brille zur Verfügung haben. Hm. Und jetzt können halt Leute das Ding bestellen. Im halben Jahr haben das dann die Early Adapter. Und dann wird halt Content glaube ich, wieder wichtiger. Und ich glaube, das ist relativ wichtig auch für das ganze Thema VR.
Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, das erleben wir genauso. Ne? Wir haben halt auch in der Regel immer die neueste Technologie bei uns. Und wenn Leute die sehen wollen, zeigen wir denen halt irgendwas. Das ist in der Regel was, das sind jetzt keine Forschungsprojekte von uns, sondern meist die Demos, die direkt mitkommen. Ja? Und das reicht da an der Stelle. Nur natürlich, wenn jeder so eine Technologie hat, dann können wir damit auch nicht mehr pumpen. Ja? Und das Gleiche passiert sozusagen eben in der Industrie, ja, wo die Leute dann sich überlegen müssen, ja, was mache ich jetzt mit dieser Technologie? Und jetzt muss ich halt irgendwie tatsächlich Content, also irgendwie dreidimensionale Daten da visualisieren und natürlich auch überlegen, was können die Leute mit diesen Daten machen? Wie sieht die Interaktion damit aus? Mhm.
Im Grunde beobachte ich auch zwei Tendenzen. Also die einen, wir zum Beispiel versuchen Fotorealismus irgendwie, also realistische Daten, also realistische Bilder zu zeigen. Dann gibt es dann andere wie die VR-Nerds, die beschäftigen sich ja sehr viel mit ja, wie bewege ich mich in der virtuellen Realität, Usability-Konzepten. Das sind ja auch so Sachen, die irgendwann auch mal parallel laufen müssen. Also die gibt ja eine gewisse Konvergenz irgendwann. Mhm. Und denkst du, wann ist das soweit, wann ist das wirklich das Thema?
Also ich glaube, das passiert auch schon ein Stück weit. Ne? Also im Moment ist es einfach so, hier ist eine neue Technologie und jetzt gibt es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen und jeder hat so seine speziellen Fähigkeiten. Ne? Die einen sind eben gut im Rendering, im Verarbeiten von großen Datenmengen, die anderen sind eher an so künstlerischen Fragestellungen interessiert, eher an der Interaktion. Aber es passiert jetzt schon. Ja? Die Leute sprechen miteinander und das muss auch passieren und das wird auch passieren. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir schon sehr, sehr bald auch hochrealistische Echtszenarien haben, wo wir echte Stadtmodelle halt vielleicht in Realtime haben, das heißt echte Daten, wo gerade sich Fußgänger bewegen, wo Autos fahren und ich kann mich da aber trotzdem auf natürliche Art und Weise durchbewegen. Also das wird sehr, sehr bald sehr schnell zusammen fusionieren.
Aber dann müsste es ja, also nehmen wir mal an, ich sage jetzt so, ich will jetzt auf dem Times Square rumlaufen. Dann setze ich jetzt die Virtual Reality Brille auf, habe quasi diese Live-Cam, die es ja auch gibt auf Times Square, die dann irgendwo da hängt und oh, regnet auch da, ist langweilig. Und jetzt laufe ich einfach selber da durch. Das heißt, es müsste ja 1 Million Kameras dort geben, oder?
Genau, also ich kann entweder das über reale Livestream-Daten machen. Ja? Das heißt, da wäre die Idee, ich habe sowas wie vielleicht Google Street View. Ja? Das heißt, ich habe sowieso schon aufgenommene 360-Grad-Daten und da bewege ich mich jetzt irgendwie durch. Ja? Da ist übrigens ein Bereich, in dem wir auch forschen. Ich habe ja das Problem, dass ich bei Google Street View immer nur diskrete Elemente habe. Also ich habe hier ein Foto und 50 ja, okay. Meter weiter ist irgendwie so ein 360-Grad-Bild. Aber was ist dazwischen? Also da beschäftigen wir uns mit zum Beispiel, wie kann ich die beiden Daten irgendwie so morphen oder Übergänge gestalten, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe halt alle Daten auch dazwischen. Mhm. Und das wären jetzt aber Livestream-Daten, aber ich kann natürlich genauso das komplett virtuell bauen. Ja? Also da gibt es eben Firmen, die in dem Bereich halt einfach virtuell komplette Stadtmodelle oder einzelne Architekturmodelle eben nachbauen, die ich dann virtuell erkunden kann. Die sind dann nicht abfotografiert, ja, sondern tatsächlich komplett am Computer generiert.
Ja, und wie cool wäre das, ne? Weil also wir haben ja schon mal darüber geredet, Wohnungen sich anzuschauen. Ich ziehe demnächst um und in eine andere Stadt und da weißt du nicht, in welchem Stadtteil ist es gut. Ja. So, und dann, wie cool wäre es denn, wenn die Virtual Reality Brille und du sagst, okay, ich erkunde jetzt mal die Stadt. Wo möchte ich leben?
Ja, also das ist definitiv ein Riesengeschäft für VR, den Bereich Real Estate Architektur, weil ich da natürlich echt einfach Zeit sparen kann, weil ich muss nicht mehr faktisch wirklich hinfahren und mir das anschauen, sondern ich kann es halt remote machen. Ich kann auch sowas wie Designentscheidungen treffen, wenn ich ein Haus neu bauen will, indem ich es mir einfach virtuell schon mal anschaue. Also da ist sicherlich sehr, sehr viel Geld zu holen und da ist auch sicherlich einer der ersten Anwendungen, wo VR wirklich dann zeigen wird, wie sinnvoll es ist.
Ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Krass. Ja, spannend.
Ja, ich glaube, wir sollten im nächsten Podcast einfach mal richtig in die Zukunft schauen, oder?
Ich glaube, das geht hier.
Ja, ich glaube, da hat man mit dir genau den richtigen Menschen erwischt. Ja, das ist der Hammer. Also ich finde, der zweite Podcast, der wird abgehen. Das ist jetzt einfach mal ein Versprechen.
Wenn du das sagst.
Dann, oder auch nicht, wir werden es sehen. Frank, dann danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ja, bis bald. Ciao, ciao.